Psalm 23, zweiter Teil. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe, als ich so über diesen Psalm nochmal nachgedacht habe, so mal geguckt in meinen Dateien und meinen Ordnern und habe festgestellt, ich habe über diesen Psalm schon sehr, sehr häufig gepredigt. Allerdings meistens auf Beerdigungen. Psalm 23 ist irgendwie so ein klassischer Beerdigungspsalm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich die einzigen Male, wo ich über diesen Psalm intensiv nachgedacht habe. Und so intensiv geht es ja bei Beerdigungen meistens nicht, war bei Beerdigungen. Vielleicht, weil viele Menschen ihn kennen, weil viele Menschen, gerade ältere Menschen, etwas mit ihm verbinden. Und ganz häufig war das dann auch, wenn die verstorbenen Christen waren, ein Bekenntnis, wo sie gesagt haben, ja, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dann kann ich das so bezeugen. Der Herr ist mein Hirte. Er hat mich begleitet durch mein Leben. Und es war so eine Rückschau und zu sagen, ja, das sollen die anderen auch hören, dass der Herr mein Hirte in meinem Leben war. Und ich finde es glorreich, wenn ein Mensch am Ende seines Lebensweges zurückgucken kann und sagen kann, ja, so habe ich Gott erlebt, als den Hirten, der mich begleitet und mich führt. Aber wisst ihr was? Das funktioniert nur, wenn du schon während deines Lebens diesem Hirten folgst. Also du kannst nur zurückschauen und Gott danken, dass er dein Hirte war, wenn du während deines Lebens jetzt in diesem Augenblick sagst, ja, Gott ist mein Hirte, ihm will ich folgen. Und wenn du die Schritte auch nachgehst, die er vorgeht, weil sonst wird das Ganze so eine romantisch, fromm-kitschige Nostalgie. Es geht darum bei Psalm 23, dass er auch jetzt im Hier und Heute und im Blick auf deine Zukunft dir etwas sagen darf. So schön das ist, wenn man im Rückblick diese Erfahrung macht. Er will auch jetzt uns herausfordern, Gott zu vertrauen. Auf den sonnigen Wegen unseres Lebens, aber auch in den schweren und unangenehmen und ungewissen Wegen. In den Zeiten, wo man sich vielleicht wie Davina fragt, Gott, was soll das alles? Dann sagt Psalm 23, vertraue deinem Hirten. Der Psalm 23 benutzt dieses Bild des Weges, auch des Lebensweges. Dass der Hirte mit seinen Schafen unterwegs ist, ist ein Bild dafür, dass wir durchs Leben unterwegs sind und dass Gott uns begleitet. In der Regel beginnt unser Leben ja irgendwann. Das heißt, wir poltern da irgendwie raus oder quetschen uns raus oder wie auch immer. Dann wird die Nabelschnur durchgeschnitten und dann geht's los. Und dann machen wir uns auf den Weg durch unser Leben. Am Anfang tastend, vorsichtig, manchmal mit viel Gebrüll. Dann etwas mutiger, vielleicht ein bisschen wankend, wenn man laufen lernt, Fahrrad fahren lernt. Und irgendwann kommt diese Sturm- und Drangphase der Jugend. Ja, ich erobere die Welt und hier bin ich und ich kann Bäume ausreißen. Später wird man etwas vorsichtiger, aber hat trotzdem noch viel Hoffnung. Und am Ende des Lebens wird es dann wieder langsamer und tastender und stabiler. Und zwischendurch immer wieder diese Phasen der Unsicherheit. Wo bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier? Phasen der Verwirrung. Und so gehen wir den Weg unseres Lebens. Und Psalm 23 erinnert dich daran und sagt, du bist nicht allein. Du hast einen Hirten. Und da fragt man sich dann, ja und? Was macht dieser Hirte? Was ist eigentlich sein Job? Und Psalm 23, Vers 3 gibt einen Einblick in die Arbeitsplatzbeschreibung eines Hirten. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Zwei Aufgaben, die der Hirte unter anderem hat. Meine Seele zu erquicken und mich auf rechter Straße zu führen. Und beides brauchen wir unterwegs, wenn ihr an eine Wanderung denkt. Man braucht immer wieder diese Augenblicke, wo man neue Kraft tanken kann, wo man erfrischt wird. Und man braucht jemand, der einen sagt, da geht's lang, sonst verlaufen wir uns. Brauchen Erfrischung und Führung. Fangen wir mal mit der Führung an. Wenn du unterwegs bist, triffst du öfter mal Entscheidungen. Musst dir überlegen, was mache ich jetzt? Laufe ich geradeaus? Biege ich rechts oder links ab? Ist der schmale Pfad den Berg hoch richtig? Oder die Forststraße, die geradeaus läuft? Wo geht's lang? Wenn du ein junger Mensch bist, dann triffst du noch ganz häufig auch ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Entscheidungen, die für deinen weiteren Lebensweg entscheidend sind. Was will ich studieren oder will ich eine Ausbildung machen? Wer soll der Mensch sein, der mich durchs Leben begleitet? Und man trifft viele Entscheidungen. Und auch später stehen wir immer wieder vor solchen Abzweigungen, wo wir uns fragen, wo geht's lang? Und dann ist so die Frage, wie treffen wir diese Entscheidung? Gehen wir den Weg, wo wir sagen, ach, der ist jetzt am bequemsten oder am einfachsten oder das ist der Weg, der mir am besten gefällt? Oder sind wir Menschen, die sagen, hey, Hirte da oben, was ist dein Weg? Wie willst du mich führen? Was ist deine Meinung in dieser Frage? Oft gibt es da nicht den richtigen Weg. Das heißt ja auch, er führt mich den rechten Weg und nicht den einzigen rechten Weg, den es gibt. Manchmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch zum gleichen Ziel kommen. Manche Leute denken manchmal so, Gott ist wie Günther Jauch. Ja, der hockt da und sagt, hier ist die Frage, du hast 4 Möglichkeiten und dann gebe ich dir so kryptische, so ganz verborgene Hinweise und am Schluss freue ich mich, wenn du falsch liegst. Also dass Gott so sagt, ja, jetzt musst du so tippen und so und weh, du bist daneben. Manchmal sagt Gott, gibt es verschiedene Wege. Wichtig ist aber, dass du sagst, hey Gott, wo geht's lang? Gott führt dich den rechten Weg. Auch wenn du mal rechts, mal links abbiegen kannst und trotzdem irgendwo dann da rauskommst, wo er möchte. David sagt, er führt mich auf der rechten Straße. Und wer das weiß, der sagt, okay, ich bin offen für Gottes Handeln. Gott darf mir auch sagen, wo es lang geht. Und wenn er mir es nicht sagt, dann will ich in diesem Vertrauen beten, Gottes Wort lesen, nachdenken, mit anderen reden und dann im Vertrauen zuversichtlich eine Entscheidung treffen. Wenn er mir sagt, wo es lang geht, gut, dann gehe ich den Weg. Das ist so die eine Frage, die man sich stellt, wenn man vor Entscheidungen steht. Und vor allem als junger Mensch hat man ganz, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Wenn du allerdings etwas länger unterwegs bist, dann könnte die Frage auch mal lauten, wie war meine Reise eigentlich bisher? Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder am richtigen Platz? Bin ich zwischendurch vielleicht mal falsch abgebogen? Oder habe ich zu lange Pause gemacht? Was wäre gewesen, wenn? Übrigens eine ganz blöde Frage, weiß man eh nicht. Aber manchmal kommt diese Frage hoch. Was wäre gewesen, wenn ich damals? Und vielleicht habe ich dann den Eindruck, dass ich zu kurz komme oder andere besser wegkommen. Vielleicht bin ich auch an der einen oder anderen Stelle gescheitert. Vielleicht befinde ich mich jetzt gerade in einer Krise oder in einem Konflikt. Vielleicht aber ist es auch eine Phase, wo Gott mich schiebt und sagt, ich habe was Neues für dich. Es gibt solche Augenblicke, solche Phasen, wo ich mich frage, wie war die Reise und bin ich hier noch richtig? Und solche Phasen finde ich persönlich oft als nicht schön, weil man da so instabil ist, so wackelig. und nicht so genau weiß, ist das jetzt hier und wie läuft es weiter? Ich finde sie nicht schön, aber ich weiß, dass sie wichtig sind, dass wir sie brauchen, um Gewissheit zu bekommen. Also vor ungefähr 2 Jahren hatte ich auch so diese Frage, bin ich eigentlich noch richtig hier in Frankfurt? Bin ich nicht schon viel zu lang da? Blockiere ich hier vielleicht irgendwas auch für die Gemeinde? Oder auch, hätten wir nicht schon vor ein paar Jahren vielleicht gehen sollen? Solche Fragen kommen, die treiben einen um. Und dann bin ich so ein Mensch, dann wäge ich Vor- und Nachteile ab, komme ins Grübeln und dann werde ich hin und her geworfen, mal für das eine, mal für das andere. Und das Ganze hatte dann auch immer noch was mit Gefühlen zu tun, die verwirbeln einen auch noch. Und es wird irgendwie plötzlich wird das Leben so wackelig, man steht nicht mehr fest, man ist so hin und her. Ne? Und das ist so ähnlich vielleicht vom Gefühl her, finde ich das so, wie wenn du in der Straßenbahn fährst und du stehst da und der fährt los und plötzlich fängst du so das Wackeln an. Ne? Und dann gibt es eigentlich nur eins, zack, festhalten, der Griff nach oben. Und in wackeligen Zeiten habe ich gemerkt, dass dieser Satz, er führet mich auf rechter Straße, für mich wie so ein Haltegriff war. Einfach für mich zu sagen, daran halte ich mich jetzt fest. Gab es in der Vergangenheit falsche Entscheidungen? Gut möglich. Aber Gott führt mich trotzdem auf rechter Straße. Haben vielleicht auch andere Menschen falsche Entscheidungen getroffen und mir dadurch Türen verschlossen oder was auch immer. Auch gut möglich. Aber Gott führt mich und er führt mich auf rechter Straße. Wie? Keine Ahnung. Aber ich will daran festhalten und glauben, dass Gott mich nicht in die Irre führt, sondern dass er mich auf einem richtigen Weg führt. Und wo immer auch der Weg hinführt, solange ich auf seinem Weg bin, mit ihm in Kontakt, auf ihn höre, bleibt es sein Weg. Und selbst wenn ich manchmal sage, Gott, ist mir jetzt eigentlich wurscht, was du willst, ich will jetzt mein Ding durchziehen, sogar dann ist Gott groß genug, dass er sagt, lass den Heid mal machen. Ich baue das irgendwie in meine Planung ein. Und ich sorge dafür, dass er wieder auf den rechten Weg zurückkomme. Er führt mich und darauf will ich vertrauen, daran will ich festhalten, wenn ich zweifle oder im Nebel stehe, wenn ich nicht weiter weiß oder an eigenen Fehlern verzweifle. Und ich kenne das, was Davina auch gesagt hat, Gott, was soll jetzt das schon wieder? Das braucht jetzt gerade kein Mensch. Ja, muss das sein, dass ich ihn nicht verstehe, dass ich mit ihm hadere, dass ich ihm Sachen um die Ohren haue und dennoch will ich gleichzeitig daran festhalten, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist der Griff, an dem ich mich festhalte. Das heißt aber auch, dass ich sage, Gott, ich will deinen Weg gehen. Auch wenn er schwer ist, wenn er vielleicht Nachteile hat, wenn ich auf eigene Wünsche oder Träume verzichten muss, ich will deinen Weg gehen, weil du bist der Hirte. Du führst und ich will offen sein für die Idee vom Leben, die du für mich hast. Und ich will für deine Ziele leben, weil er mich auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich und er erquickt mich. David sagt hier, er erquicket mich. Meine Seele. Jetzt weiß ich nicht, wann ihr dieses Wort erquicken das letzte Mal gebraucht habt. Also, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich gerade so erquickt. Ja, ist eigentlich nicht so, so unser Alltagswortschatz. Oder dass jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche jetzt dringend eine Erquickung. Ja, dann sagst du, was? Also das Einzige, was ich kenne, ist Nesquik, aber das hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Erquicken bedeutet erfrischen, lebendig machen, neu beleben. Im Krankenhaus Reanimation. Das ist dann die Extremform von Erquicken, heftiges Erquicken. Aber eigentlich bedeutet erquicken oder erquickt werden, ich bekomme frische Kraft für das, was ich tun muss. Ich war erschöpft, vielleicht ein bisschen, vielleicht aber auch wirklich am Ende fix und fertig. Und jetzt gibt mir etwas neue Kraft. Also wenn so ein Schaf unterwegs war, dann war für ein Schaf tatsächlich so eine Quelle, so eine Oase in Israel, eine echte Erquickung. Für Menschen heute, manche sagen, ich brauche die eiskalte braune Limonade und andere sagen, ich brauche etwas, was mir Flügel verleiht und dann bin ich erquickt. Es ist nicht unwichtig, dass es unserem Körper gut geht. David sagt aber, bei all dem, was ihr eurem Körper Gutes tut, jenseits von den beiden ungesunden Sachen, um ihn zu erquicken, vergesst nicht eure Seele. Und deswegen legt er den Schwerpunkt darauf, indem er sagt, Gott erquickt meine Seele. Ihr seid nicht nur Körper, ihr seid nicht nur Verstand. Es gibt da in euch etwas, was einen großen Durst hat. Durst nach der Begegnung mit Gott, Durst nach Dingen, die man nicht allein materiell fassen kann. Und unsere Seele hat Bedürfnisse. Sie braucht Erquickung, weil auch unsere Seele müde werden kann, weil auch unsere Seele ausgelaugt sein kann. Und deswegen sagt der gute Hirte, ich habe deine Seele im Blick und ich will sie versorgen. Und das ist gut, dass Gott sie im Blick hat. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass ich sie nicht im Blick habe, dass wir sie nicht im Blick haben. Weißt du, was deine Seele jetzt braucht? Weißt du, was ihr gut tut? Hast du sie im Blick? Weil wenn deine Seele in dir abstirbt oder erschöpft ist, dann fehlt dir Lebensmut. Dann fehlt dir Lebenskraft, dann fehlt dir Lebensfreude und dann quälst du dich auf deiner Reise durchs Leben. Deine Seele, dein Inneres ist wichtig und deswegen kümmere dich um sie. Der gute Hirte will sie erquicken und er hat viele gute Sachen bereit. Dabei ist es wichtig zu wissen, nicht jede Seele ist gleich, weil jeder von uns ja auch anders ist. Also meine Seele zum Beispiel braucht oft Natur und Weite. Da weitet sich in mir was. Und das ist egal, ob ich auf dem Berg bin und weit gucken kann oder im Mittelgebirge oder an einem See oder am Meer. Meine Seele sättigt sich an der Weite. Und wenn ich diese Weite in Stille genießen kann, dann merke ich, das tut meiner Klaus-Seele gut. Deswegen muss ich ab und zu mal aus der Stadt raus, weil ich das hier alles als eng empfinde. Und ich brauche die Weite. Andere Menschen sagen, ach nö, ich setze mich lieber in eine schöne Kirche oder ich gehe in ein Museum. Das tut meiner Seele gut. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ach, ich brauche Musik in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, je nach Typ. Oder Kunst oder Literatur oder Poesie. Oder Sport, oder gutes Essen, oder Kerzenlicht, oder was auch immer. Weißt du, was deiner Seele gut tut? Und manchmal ändert sich das auch durch die Zeit hinweg. Also wenn mir einer im Alter vom Finn gesagt hätte, dass ich irgendwie so auf stille Zeiten brauche, hätte ich gesagt, du spinnst, ich brauche Action. Da brauchte meine Seele das noch nicht. Aber so langsam, als ich älter wurde, habe ich gemerkt, es gibt Phasen, da braucht das meine Seele. Und die Frage an dich ist einfach, weißt du, was deine Seele braucht, wie sie tickt? Was aber jede Seele braucht, egal wie sie tickt, sind Gebet und Wort Gottes. Weil daraufhin ist unsere Seele geschaffen. Gebet richtet unseren Blick auf Gott, das weitet uns auch. Aber Gebet kann uns auch die Begegnung mit Gott schenken. Wir merken, dass die Last wegfällt. Wir merken, dass Gott mir begegnet und mir vielleicht neue Kraft schenkt, weil er mir begegnet. Und vom Wort Gottes, da leben wir. Da lebt unsere Seele, da lebt unser Glaube. Matthäus 4, Vers 4 sagt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Weil die Worte der Bibel, die Worte Gottes, die vitalisieren unsere Seele, die berühren sie, die geben ihr Kraft, die hauchen ihr neues Leben ein. Das Problem an der Kiste ist allerdings, dass Beten und Bibellesen Zeit kostet. Wenn ich erquickt werden will, muss ich eine Pause machen. Kann ich nicht weiterrennen, nicht weiter durchs Leben düsen, ich muss stehen bleiben. Ich muss mir Zeit nehmen für diese Pause, Unterbrechung einplanen und erquickt werden. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, dann achtet mal drauf. Ich habe selten Schafe gesehen, die rennen. Rennende Schafe sehen irgendwie albern aus. Also, die machen auch manchmal einen Sprint, meistens, wenn irgendjemand sie aufschreckt. Aber in der Regel sind Schafe eher Tiere, die langsam unterwegs sind, weil wenn man an so einem grünen Grasbüschel ist, kann man nicht vorbeirennen und den rausrupfen. Man muss stehen bleiben, man muss, ja, es gibt auch keine Wettrennen mit Schafe. Also zumindest kenne ich keins, ne? Schafwettrennen. Ein Schaf ist eher ein Tier, das gemächlich unterwegs ist. Und für mich ist das so ein Bild, dass jemand, der immer hektisch durchs Leben rennt, an den grünen Wiesen und an den frischen Quellen vorbeiläuft. Dann kriegst du nur hier und dort mal einen Happen. In Hektik lässt sich auch schlecht genießen. Aber unsere Seele braucht das. Und jetzt weiß ich auch, dass es im Leben manchmal so hektische, zeitfressende, intensive Phasen gibt, wo du denkst, boah, ich fühle mich auf der Flucht. Das ist so ähnlich wie, ne, wenn ihr mal so, wenn hier wieder Marathon oder Triathlon oder sowas ist, da rennen die auch, ne, da sind die, geben die alles, ne, und dann stehen immer so Leute da und geben denen so Becher oder so, gluck, gluck, ne, und dann schmeißen sie es wieder weg. Ja. Und bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, so ist denen ihr ganzes Leben. Dass es so Phasen gibt, ist okay. Aber keiner von den Triathleten macht sein ganzes Leben lang nur Triathlon. Die sind ja tot. Geht nicht. Aber manche Leute, die rennen durchs Leben und nehmen sich hier mal kurz einen Schluck und da mal kurz einen Schluck und wundern sich, dass ihre Seele verkümmert. Natürlich, wenn ich in so einer Phase bin, dann ist es gut, ein kurzes Gebet zu sprechen, mir mal ein Bibelwort irgendwo aufzuschreiben, mitzunehmen, so eine kurze Erfrischung. Aber unser Leben braucht auch diese Zeiten, die wir intensiv mit Gott verbringen oder auf Gott hören. Und ich werde es nicht müde zu sagen, meine Empfehlung ist immer noch der Stuhl. Einmal am Tag, und wenn es nur 10 Minuten sind, irgendwo sich hinsetzen an einen festen Platz, wo ihr nicht gestört werdet. Zur Ruhe kommen, zu Gott sagen, ich bin da. Euer Herz ihm öffnen und vielleicht über einen Bibelvers nachdenken. Das tut eurer Seele gut.